Oh, mir ging es während des Lockdowns so viel besser.
Oh nee, ich habe so gelitten während der Pandemie.
Ja, mich juckt die Pandemie einfach gar nicht.
Also am Anfang fand ich es echt schlimm, aber dann hat es nachgelassen.
Mich belastet die Covid-Pandemie erst seit kurzem.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück zur Folge 22. Hallo Kai, wie geht's dir trotz Hi. Pandemie?
Was für eine Frage. Ja, also nach, wie lange haben wir das eigentlich schon? 2,5 Jahren Pandemie, würde ich sagen, heute geht's mir sehr gut. Aber vielen Dank für die Frage.
Immerhin sind ja auch während der Pandemie ganz schön viele neue Studien rausgekommen, die ja auch unseren Podcast bis jetzt schon so ein bisschen begleitet haben, finde ich. Und damit steigen wir heute auch eigentlich direkt wieder ein. Denn heute geht es um ein Paper von Dorota Reis. Und zwar geht es wieder um die Covid-Pandemie. Und diesmal in Bezug zu Heterogenität im Wohlbefinden.
Und 3 weitere Dinge, über die wir heute sprechen werden, ist die Vulnerabilität, instrumenteller Support und als Event 9/11.
Das Paper findet ihr wie immer in den Shownotes. Kai, warum hast du denn das Paper ausgewählt, wenn ich mal so fragen darf?
Ja, okay. Das Paper, jetzt hast du das so formuliert, als wärst du richtig narzisstisch gewesen, die Entscheidung. Aber der Grund, warum wir gemeinsam das Paper ausgewählt hatten, war, dass ich Co-Autor bei diesem Paper bin. Und deswegen einfach heute noch ein bisschen mehr erzählen kann über das ganze Projekt und wie wir das so veranstaltet haben und auch wie lange das gedauert hat. Über ein Jahr haben wir, oder noch länger haben wir an diesem Paper gearbeitet. Nee, über ein Jahr ist viel zu untertrieben. Knapp 2 Jahre haben wir an diesem Paper gearbeitet.
Ja, mega spannend. Und jetzt ist es endlich veröffentlicht. Ich glaube, das ist auch immer nochmal so ein Step, der irgendwie was voll Besonderes ist für alle, die so mit dran gewerkelt haben. Ihr habt es veröffentlicht im Journal of Stress and Health. Dann fass du doch mal kurz zusammen, worum geht's denn eigentlich?
Also das ganze Thema von mentaler Gesundheit während der Pandemie ist ein Riesenthema. Aber was eigentlich ziemlich offensichtlich ist, ist, dass es nicht allen Leuten gleich geht. Manchen Leuten geht's besser, manchen Leuten geht's schlechter und nicht alle sind auch von dem Einfluss der Pandemie gleich stark betroffen. Aber Forschung schaut sich das eben häufig gar nicht erst an, sondern schaut sich Mittelwerte an. Und was das für Gefahren mit sich bringt und wie man das vielleicht besser machen kann, darüber sprechen wir heute.
Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein in die Theorie.
Theorie.
Ich habe es eben schon so ein bisschen angeteasert. Es gab jetzt während der Pandemie eben ganz viele, vor allem aber inkonsistente Forschungsergebnisse bezüglich Mental Health während der Covid-Pandemie. Eben genau dieses Wohlbefinden, was da bei uns, glaube ich, allen eine ganz große Rolle gespielt hat und dementsprechend natürlich auch irgendwie in der psychologischen Forschung seinen Platz gefunden hat. Interessanterweise finden dabei tatsächlich diese querschnittlichen Studien, eben die sich auf den Mittelwert beziehen, wie Kai eben schon gesagt hat, häufig einen ganz großen oder eben den größten Einfluss. Und zwar mehr als Wohlbefinden, das in längsschnittlichen Studien gemessen wurde.
Und was da spannend ist, ist zu sagen, okay, also sowohl Querschnitt als auch längsschnittlich, wenn wir jetzt einen Messzeitpunkt haben oder wir haben ganz viele Messzeitpunkte, wir können uns ja immer schauen, wie sich zum Beispiel die Lebenszufriedenheit im Mittel verändert. Aber nicht jede Person wird ja durch den Mittelwert korrekt dargestellt. Und darüber haben wir ja schon in mehreren Folgen gesprochen, auch zum Beispiel in der Folge, als es um 6 Zahlen für eine Kultur beziehungsweise 5 Zahlen für eine Luise ging, haben wir auch gesagt, nicht jede Person wird genau durch den gleichen Wert repräsentiert. Und das ist während der Covid-Pandemie eben auch nicht der Fall. Man kennt das auch von anderen Lebensereignissen und da wurde das auch in der Forschung schon stärker behandelt. Zum Beispiel dann 9/11 zum Beispiel. War ein Event, was an sich recht ähnlich wirkt, wie zum Beispiel die Covid-Pandemie. Es ist ein externes Event, was dann quasi auch als Major Life Event bezeichnet werden kann, quasi einen Einfluss hat, zum Beispiel wie Leute sich danach irgendwie verhalten oder wie sie sich fühlen. Oder Hurricanes oder vielleicht auf individueller Ebene traumatische Events, Hochzeit oder eine Scheidung. Auch darüber hatten wir schon mal eine Folge gemacht, als wir geschaut haben, wie Leute quasi nach solchen Major-Life-Events sich wieder einpendeln in ihrem Wohlbefinden. Aber was wichtig ist, nicht jeder reagiert gleich auf solche Events. Und frühere Forschung hat sich dann zum Beispiel Resilienz schon ganz oft als Variable angeschaut, dass manche Leute eben von solchen Events nicht so stark betroffen sind wie andere. Und genau das schauen wir uns jetzt bei der Covid-Pandemie auch an und sagen, okay, wir sehen vielleicht Mittelwertsunterschiede über alle Personen hinweg, aber gibt es vielleicht Personengruppen, bei denen diese Effekte stärker sind und Personengruppen, bei denen diese Effekte schwächer sind? Und genau darum ging es dann auch in den Hypothesen.
Hypothese.
Vielleicht sind euch gerade beim Zuhören auch schon so ein paar Dinge eingefallen, die irgendwie einen Einfluss hätten haben können, sozusagen auf unser Wohlbefinden oder auf unser Wohlbefinden, wie das schwankt bezüglich der Pandemie oder eben des normalen Alltags, sage ich mal. Und das wurde nämlich genauso auch in den Hypothesen aufgegriffen. Es wurden sich soziodemografische Faktoren angeschaut, aber auch persönliche Eigenschaften, soziale Faktoren. Das können eben alles so Prädiktoren sein für so unterschiedliche Verläufe in unserem Wohlbefinden über die Pandemie hinweg. Hast du da so ein paar konkretere Dinge, als ich jetzt aufgezählt habe, Kai?
Was man von der Literatur her vorhersagen könnte, ist, dass zum Beispiel bezüglich demografischen Faktoren, dass Frauen stärker belastet sind von so einem externalen Event wie einer Pandemie, Leute mit einem eher jüngeren Alter und Leute mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status könnten stärker belastet sein. Das wären zum Beispiel demografische Faktoren, aber dann zum Beispiel auch soziale Faktoren und weitere Eigenschaften könnten eine Rolle spielen. Es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel es eine Rolle spielt, wie sehr man Unterstützung von anderen Menschen bekommt. Und wir haben jetzt in dieser Studie speziell zwischen zwei Arten von Unterstützung unterschieden, einmal emotionalem Support und instrumentellem Support. Emotionaler Support wäre zum Beispiel so etwas wie, also wir haben das zum Beispiel gemessen mit Items wie, ich fühle mich alleine und getrennt von anderen. Also ich fühle mich emotional nicht unterstützt von anderen. Was wäre dann ein Beispiel für instrumentellen Support, Luise?
Ein beispielhaftes Item wäre, es gibt immer jemanden, der mir helfen kann, falls ich es benötige. Und ich glaube, gerade in Bezug auf die Pandemie denkt man da wahrscheinlich als erstes ans Einkaufen, weil man musste ja, vielleicht hattet ihr das auch, immer gucken, okay, wenn ich jetzt mal im Lockdown bin, wer kauft dann für mich ein? Das wäre so eine klassische instrumentale Unterstützung. Ich kann das gerade nicht machen, aber ich weiß, meine NachbarInnen oder so, die können das für mich übernehmen. Und dann haben wir noch einen weiteren Prädiktor und das wäre eben Einsamkeit. Dass man sich also anschaut, wie einsam sich sozusagen die Personen gefühlt haben und dann eben, ob das nicht auch ein Prädiktor für das Wohlbefinden in der Covid-Pandemie ist.
Und dann haben wir uns noch was anderes Spannendes angeschaut und zwar haben wir gesagt, okay, aber Menschen sind ja soziale Wesen und irgendwie gerade diese Soziale während der Pandemie hat ja schon stark gelitten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, soziale Faktoren über Unterstützung hinaus muss doch auch eine Rolle irgendwie spielen. Und deswegen haben wir uns soziale Vergleiche angeschaut. Wie machen Leute während der Pandemie Aufwärtsvergleiche und Abwärtsvergleiche? Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass ich auf Instagram gehe und dann schaue, wie toll das Leben von anderen ist. Und das wäre dann ein Beispiel für einen Aufwärtsvergleich, dass ich quasi schaue, wie cool sind andere Leute im Vergleich zu mir. Ein Abwärtsvergleich wäre zum Beispiel, dass ich schaue, wie viel schlechter geht es anderen denn noch mehr im Vergleich zu mir. Das wäre dann ein Abwärtsvergleich. Und was Literatur quasi vorhersagen würde, ist, dass diese sozialen Vergleiche insbesondere in unsicheren Situationen auftreten. Die Covid-Pandemie ist für uns so eine unsichere Situation und deswegen haben wir vorher gesagt, dass diese soziale Vergleiche eben auch ein Prädiktor dafür sein könnte, wie Leute quasi betroffen sind von den Auswirkungen der Lockdown zum Beispiel.
Jetzt haben wir uns ja so ganz grob die Prädiktoren angeschaut in der Hypothese, also was könnte einfach alles einen Einfluss sozusagen darauf haben, wie sich unser Wohlbefinden verändert. Dann müssen wir natürlich auch nochmal schauen, was denn die abhängige Variable in eurer Studie war. Und das waren tatsächlich direkt mehrere. Also man hat direkt bei mehreren Variablen geschaut, wie sich jetzt diese Einflüsse darauf eben verhalten haben. Und zwar waren eure abhängigen Variablen Depression, Angst, Stress und ganz allgemein die Lebenszufriedenheit.
Halt. Dafür brauchen wir Statistik.
Und ich würde sagen, damit können wir direkt in die Statistik starten, weil jetzt haben wir ja schon ganz viele Variablen uns angeguckt, die ihr alle erhoben habt. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie können wir das jetzt irgendwie statistisch einmal aufdröseln und schauen, welcher Prädiktor jetzt wirklich da einen Einfluss drauf hat. Und dazu bedienen wir uns einem Modell, was ihr vielleicht schon kennt, nämlich Latent Class Growth Modeling. Darüber hatten wir schon mal gesprochen, als es um Familie und Arbeit während der Covid-Pandemie ging. Also in dem Paper, wo es darum ging, das miteinander zu vereinen. Aber Kai, kannst du noch mal so einen kurzen Input geben, was dieses Modeling denn jetzt genau bedeutet?
Genau, es geht quasi darum, latente Klassen zu finden. Und nur als Erinnerung, latent bedeutet sowas wie verborgen. Also man versucht irgendwie in diesen Daten Klassen zu finden, die man jetzt nicht direkt sehen kann. Und das wird dann statistisch irgendwie gemacht. Das heißt, es ist ein exploratives Vorgehen, mit dem man versucht, eben diese Klassen zu finden und voneinander zu trennen, die man vorher aber nicht kennt. Deswegen ist es explorativ. Und dann werden diese Klassen eben rausgesucht. Jede Klasse hat übrigens einen Achsenabschnitt und eine Steigung. Das bedeutet für uns, der Achsenabschnitt ist quasi dieser Ausgangspunkt, quasi dieser Startpunkt bei Beginn der Pandemie, und die Steigung ist quasi dann die Veränderung. Und jetzt der wichtige Schritt ist, dass, wenn wir die Klassen mal haben, ist, dass sie alle Versuchspersonen einer Klasse zugeteilt werden. Und zwar werden sie der Klasse zugeteilt, für die sie die höchste Wahrscheinlichkeit haben. Das heißt, sobald wir mal diese latenten Klassen gefunden haben, können wir sagen, übertrieben gesagt jetzt und auch vereinfacht gesagt, aber zum Beispiel Versuchsperson 10 gehört der Klasse am ehesten an.
Und damit macht man das meistens so, dass man sozusagen sich einfach einem Statistikprogramm bedient und dann fängt man mit einer Klasse an, wo man erstmal alle reinpackt, so ungefähr. Und dann steigert man sozusagen die Anzahl der Klassen. Also man macht dann zwei Klassen auf und guckt, ob dann immer noch die Leute zusortierbar sind. Du machst eine dritte Klasse auf und so weiter. Und irgendwann wird sich dieses Model Fit, also sozusagen das Programm, beschweren. Und dann weiß man eben, dass man die Höchstanzahl der Klassen, in die man die Versuchsperson unterteilen möchte, auch gefunden hat.
Und sobald man dann diese Klassen hat, dann kommt eigentlich der spannendste Schritt. Und zwar, dann können wir die Prädiktoren verwenden, die Variablen, über die wir gerade eben gesprochen haben, und sagen, okay, welche Leute sind das überhaupt, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Klasse zugeordnet werden? Sind das Leute, die sich eher sozial vergleichen oder nicht? Sind das Frauen oder Männer? Sind das jüngere oder ältere Leute? Das können wir uns dann eben anschauen und dann können wir sagen, welche Leute haben welche Verläufe ungefähr. Das kann diese Methode, das ist super cool, und deswegen reden wir jetzt darüber, was dann in dieser Studie darüber rausgekommen ist.
Aha!
Vielleicht fangen wir damit mit eurer Stichprobe an. Ihr habt nämlich über 2000 Leute über 1,5 Jahre eben so von März 2020 bis September 2021 erhoben. Also recht viele Leute und dann eben auch im Längsschnitt über diese Zeit der Pandemie hinweg.
Und vielleicht zwei Sachen, die ich hinzufügen kann dazu ist, erstens, ja, man braucht sehr viele Menschen für so eine Methode wie das Latent Class Growth Modeling. Das ist eben sehr, benötigt eine sehr hohe statistische Power. Deswegen ist das sehr gut, dass wir so eine große Stichprobe hatten, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und der zweite Punkt ist, wir selbst waren sehr überrascht, wie groß diese Stichprobe war. Wir hatten das Werbung gemacht, in Zeitungen, über Social Media, unterschiedlich. Aber gerade am Beginn der Pandemie, so im März 2020, da war die Begeisterung für diese Studie so groß. So viele Leute wollten teilnehmen, weil viele vielleicht auch zu Hause waren, nicht wirklich was zu tun haben, hatten, unsicher waren und so weiter. Deswegen das für viele vielleicht sogar ein ganz guter Zeitvertreib war, was uns aber überrascht hat. Jetzt aber spannend dann bei den Ergebnissen ist, erstmal haben wir uns auch die Mittelwertsunterschiede angeschaut. Also was man sieht, ist, dass die Lebenszufriedenheit heruntergegangen ist, aber dass die Angst auch heruntergegangen ist. Und das könnte erstmal ein bisschen seltsam wirken, aber darüber sprechen wir gleich in der Diskussion noch. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass Depressionen gestiegen sind, dass aber Stress unverändert war über den Zeitraum der Pandemie. Also ein bisschen überraschende Ergebnisse bei Mittelwertunterschieden. Aber das war ja nicht das Einzige, was wir uns angeschaut hatten, sondern wir haben uns auch noch angeschaut, was gab es denn jetzt für Klassen? Welche unterschiedlichen Verläufe in diesen anderthalb Jahren gab es denn? Und wir stellen uns jetzt drei Klassen vor, die wir interessant fanden. Die erste Klasse war, dass 5-10% der Leute wurden dieser Klasse zugeordnet, und in dieser Klasse ging es darum, dass alle Werte sehr hoch ausgeprägt waren für die ganze Zeit und sogar leicht anstrengend. Das heißt, das waren die Leute, die sehr stark von der Covid-Pandemie betroffen waren, von Anfang bis Ende, und es wurde eher schlimmer als besser.
Viele Leute sind tatsächlich mit den Lockdowns geschwankt, und ich finde, das war ein sehr intuitives Ergebnis, weil es eben so war, wenn der Lockdown war, dann waren vielleicht eher auch die Ergebnisse ein bisschen ausgeprägter. ansonsten aber wieder sozusagen normal oder eben nicht so groß verändert, wenn der Lockdown eben nicht aufgetreten ist.
Und dann gab es noch eine Klasse, die war vielleicht auch interessant, und zwar, dass ganz viele Leute gar nicht wirklich von der Pandemie beeinflusst waren. Auf die hatte das alles nämlich irgendwie keinen so großen Effekt. Okay, das heißt, wir haben uns jetzt drei Klassen vorgestellt. Im Paper haben wir vier Klassen beschrieben, und das sind so die drei interessantesten Klassen. Und jetzt dann die Frage, die wir uns dann als nächstes stellen, ist, welche Prädiktoren sagen denn jetzt welche Klassenzugehörigkeit vor?
Einer der stärksten Prädiktoren war wenig emotionale Unterstützung von anderen. Also da geht es jetzt nicht um die instrumentelle, sondern um die emotionale Unterstützung, eben das Gefühl, dass man emotional sich vielleicht wem anvertrauen kann. Wenn das nicht so gut vorhanden war, dann kam es eher dazu, dass eben die ganzen abhängigen Variablen eher höher ausgeprägt waren.
Auch interessant ist, dass es bei der instrumentellen Unterstützung andersrum war. Also ganz verwunderlich, aber quasi Leute, die eine höhere instrumentelle Unterstützung waren, haben mehr unter dem Lockdown gelitten, hatten schlimmere Verläufe. Auch darüber können wir gleich noch sprechen. Und dann schließlich noch ein weiterer Prädiktor, der auch interessant war. Abgesehen davon, dass die soziodemografischen Variablen, die ich vorhin genannt hatte, das hat mir auch gefunden, also weiblich sein, jüngeres Alter und ein niedriger sozioökonomischer Status machen einen auch vulnerabler für einen schlechteren Verlauf während der Pandemie. Aber vielleicht noch eine weitere interessante Variable aus dem sozialen Bereich ist eben, dass Leute, die eine Tendenz haben, sich stärker mit anderen Leuten zu vergleichen, dass die eben auch vulnerabel waren für schlimmere Verläufe. Okay, jetzt haben wir viele Ergebnisse zusammengefasst, sowohl Mittelwerte als auch Klassen, als auch die Prädiktoren, die die Klassen vorhersagen. Und ein paar der Ergebnisse waren überraschend. Und da können wir jetzt gerne noch ein bisschen darüber sprechen.
Die erste Frage, die wir uns eben auch schon gestellt haben, beziehungsweise da haben wir eben kurz gestockt, war die Angst, die wir eigentlich viel mit der Covid-Pandemie irgendwie so verbunden haben, weil plötzlich hatten alle Angst, es ist die erste Pandemie, die wir so miterleben. Warum ist die denn gesunken? Habt ihr euch dazu auch Gedanken gemacht, Kai?
Ja, es erscheint erstmal sehr verwunderlich, dass man denkt, okay, warum sinkt denn jetzt die Angst? Die müsste doch steigen, die Covid-Pandemie hat doch viel Angst ausgelöst. Aber dann das Wichtigste ist, der erste Messzeitpunkt war Ende März, der erste Messzeitpunkt war mitten im allerersten Lockdown. Und da war die Angst halt eben schon am höchsten, weil das eben noch die Zeit war, wo die Situation am unsichersten war und die Leute eben die höchste Angst hatten. Und ab dann ist die Angst halt nur noch gesunken. Also wichtig zu sagen, wir hatten hier keine Prämessung, wir hatten keine Messung vor dem ersten Lockdown, sondern eben im Lockdown. Und deswegen ergibt es dann eben schon Sinn, dass die Angst gesunken ist. Gleichzeitig könnte man sagen, okay, wenn das jetzt so ist, dann bringt das ja alles nichts. Aber ich finde dann eben eine Sache noch interessanter eigentlich, und zwar Depressionen im Vergleich, die sind gestiegen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Variablen ab dann nach dem ersten Lockdown besser geworden sind und quasi diese Effekte nur sehr kurzfristig waren und ab dann wurde es besser, sondern im Gegenteil, vielleicht diese kurzfristigen Reaktionen, wie zum Beispiel vielleicht Angst oder Stress, die könnten am Anfang besonders stark ausgeprägt gewesen sein, aber dann langfristigere Ergebnisse, wie dann zum Beispiel Depressionen oder Lebenszufriedenheit, die haben sich dann eben über die Zeit sogar noch verschlechtert. Das fand ich ganz interessant. Noch interessanter vielleicht fand ich die folgende Frage. Wir hatten so viele Analysen dazu gerechnet, geschaut, haben wir da irgendeinen Fehler gemacht, was kam da raus? Und ganz überraschend ist, ja, warum war denn jetzt instrumentelle Unterstützung im Vergleich zu emotionaler Unterstützung? Warum war das ein maladaptiver Prädiktor? Woran könnte das gelegen haben? Und Luise, hast du da spontan irgendeine Idee?
Was meine erste Assoziation war, aber das kann sehr persönlich, also ist, glaube ich, was sehr Subjektives, dass sobald man instrumentelle Unterstützung im Übermaß sozusagen hat, hat man das Gefühl, man muss sie auch zurückgeben, mehr als bei emotionaler Unterstützung, wenn man das eher ja im engeren Freundeskreis hatte. Und gerade bei instrumenteller Unterstützung ist ja immer so, das zurückzugeben, einfach auch so ein logistischer Aufwand und so. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, oder wenn ich jetzt im Lockdown bin, aber mir schreiben 10 Leute, klar, kein Problem, ich gehe für dich einkaufen und ich gieße deine Blumen im Garten, whatever, dass ich dann das Gefühl habe, okay, ich muss es jetzt bei diesen 10 Leuten auch machen, dass das dann eher Stress auslöst, der natürlich langfristig, wenn die dann alle im Lockdown sind, vielleicht sich auch auf mein Wohlbefinden auswirken kann. Aber das ist nur so ein, ich habe da eure Ergebnisse noch nicht gelesen, ich bin sehr gespannt, was du gleich sagst, weil das war so meine erste Assoziation.
Ja, das ist aber total spannend, weil so genau hatte ich darüber noch gar nicht nachgedacht, aber das ergibt schon Sinn, quasi diese Reziprozität, die dann
Ja.
quasi entsteht, dass man eben auch instrumentelle Unterstützung zurückgeben muss. Ich habe ehrlich gesagt auch nur eine Idee oder einen Gedanken, und zwar, dass das noch so durch eine Drittvariable beeinflusst werden könnte. Und zwar insofern, dass Leute, die eine sehr hohe instrumentelle Unterstützung haben, auch Leute sind, die eben eine hohe instrumentelle Unterstützung benötigen. Und
Ja.
das sind vielleicht Leute, die generell schon vulnerabler sind für schlechtere Verläufe während der Pandemie.
Ja.
Wohingegen dann zum Beispiel jemand, der sehr selbstständig lebt und dem es eigentlich tipptopp normalerweise geht, eben diese instrumentelle Unterstützung gar nicht so sehr benötigt. Und dass das so ein bisschen dann diese überraschenden Ergebnisse so ein bisschen erklären könnte. Vielleicht, aber ich bin mir gar nicht so sicher.
Nee, mega spannend. Das ist ein guter Ansatz, finde ich. Eigentlich können wir da auch schon direkt weitermachen, weil wir haben uns jetzt ja viel so damit beschäftigt, wie sich das auf unser Wohlbefinden auswirkt. Und ich denke, wir alle hatten da irgendwie eine Assoziation zu, wie es uns während der Lockdowns ging. Und was wir jetzt oder was ihr jetzt ja gezeigt habt, war, dass eben an sich ja erstmal viele auch unbetroffen sind. Also diese eine Gruppe war, lag ja nur bei 5 bis 10% von den sehr vulnerablen Menschen. Was bedeutet das denn jetzt für so Interventionen? Hast du da eine Meinung zu oder was nimmst du da so raus mit aus eurer Forschung?
Also klar, wir versuchen natürlich irgendwie eine Empfehlung zu geben. Was kann man denn machen, wenn jetzt nochmal so ein Lockdown auftritt oder ein ähnliches Event? Und Interventionen liegen da immer sehr nahe, dass man schaut, okay, was kann man da machen, um jetzt irgendwie die Mental Health von Leuten irgendwie zu schützen? Und wenn jetzt eben Ergebnisse so heterogen sind, dass wir sagen, ein wirklich großer Bestandteil der Leute in der Stichprobe waren fast gar nicht betroffen, aber dann gibt es 5 bis 10% der Leute, die wirklich sehr stark betroffen sind, was macht man da? Und unser Vorschlag wäre eben, Intervention wirklich noch mehr zu individualisieren. Dieses One-Size-Fits-All-Prinzip funktioniert heutzutage irgendwie in ganz vielen Bereichen gar nicht mehr. Wir können nicht sagen, okay, jede Person in Deutschland, in Europa, auf der Welt bekommt die gleiche Intervention, sondern wir müssen eben schauen, wer benötigt welche Situation. Und da versuchen wir natürlich dann beizutragen, indem wir sagen, okay, vielleicht Leute, die sich tendenziell schon stark mit anderen Leuten vergleichen, die sind vielleicht besonders vulnerabel, da brauchen wir eine Intervention. Oder Leute, wo wir wissen, die haben keine gute emotionale Unterstützung von anderen, die müssen unterstützt werden. Dass wir irgendwie versuchen, Interventionen zu individualisieren.
Ja, voll spannend. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber Kai und ich haben ja einen Kurs zusammengeleitet und wir haben auch so Vorbereitungstreffen gehabt und haben natürlich auch darüber gesprochen, wie man ja mit so Jugendlichen, die waren so um die 16, 17, wie man auf die eingeht, gerade wenn wir so mit denen auch zusammen gewohnt haben, in diesem Kontext, in dem wir eben gelehrt haben. Und da war ein Punkt zum Beispiel auch, dass bei den digitalen Akademien, die letztes Jahr stattgefunden haben aufgrund der Covid-Pandemie, so dieses ganze Thema Mental Health bei den Jugendlichen voll das Ding war. Und ich glaube, die sind auch allein schon durch diese Vergleiche, die ja gerade so in der Pubertät oder vielleicht so Ende der Jugend irgendwie extrem sind, wenn man in die Oberstufe kommt und es aufs Studium zugeht und so. Gerade wenn man da so diese Gruppe sozusagen hat, dann betrifft es ja schon direkt ganz, ganz viele Jugendliche. Und ich fand es irgendwie voll interessant, nochmal so mit dir darüber zu sprechen, weil ich das so interessant fand, wie stark dieses Thema bei den Jugendlichen war und wie stark sie auch irgendwie gefordert haben, dass man da mehr drauf eingeht, weil die hatten irgendwie den Mega-Lockdown und jetzt sind die wieder in der Schule und von ihnen wird erwartet, dass sie die gleiche Leistung erbringen wie vor 2 Jahren, obwohl sie plötzlich 2 Jahre älter sind, was mit 16 halt ein Mega-Ding ist. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst.
Ja, nein, also stimme ich total zu. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig und ich bin sehr froh, dass wir da heute nochmal drüber gesprochen haben. Fand ich ein sehr wichtiges Thema auch noch.
Ja, absolut. Ich würde sagen, wir sind dann ja auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir so mit rausgenommen haben aus eurer Studie. Und zwar haben wir uns ja angeschaut, wie es uns eigentlich während der Pandemie ging, nämlich über einen Studienzeitraum von 1,5 Jahren. Und ganz allgemein sind so Depressionen angestiegen und die Lebenszufriedenheit dementsprechend etwas gesunken. Aber es waren gar nicht so viele Menschen betroffen. Die paar wenigen Leute, die aber betroffen waren, waren jedoch eben stark betroffen bzw. besonders vulnerabel. Und das waren eben vor allem Leute, die insbesondere emotionale Unterstützung scheint dabei zu helfen, nicht aber rein instrumentelle. Kai, ich frage dich jetzt heute mal, was hast du denn heute mitgenommen aus der Folge?
Ich glaube, ich sage was sehr Spezifisches heute. Da habe ich gerade drüber nachgedacht. Und zwar, wenn man jetzt so diese Klassenzugehörigkeiten sich irgendwie anschaut, und dann sieht man diese eine kleine Klasse von 5-10% der Leute, wo man sagt, okay, ist ja wirklich kleine Klasse, könnte man schon fast weglassen. Auch diese Klassen können eine unfassbar große theoretische Bedeutung haben. Für uns super wichtig zu wissen, es ist zwar eine winzige, also was heißt winzig, aber es ist eine sehr kleine Klasse, 5-10% der Leute nur, in Anführungszeichen, aber das ist eben die Klasse mit der höchsten Vulnerabilität. Und so kleine und detaillierte Informationen, die findest du natürlich nicht, wenn du alle auf einen Mittelwert reduzierst. Und ich glaube, deswegen hat mir besonders gut gefallen, wie uns hier diese Methodik wirklich nochmal einen neuen Input geben konnte, eben diese Vulnerabilität ein bisschen besser zu verstehen. Das finde ich persönlich ganz schön an dem Paper. Was hat dir denn gut gefallen, beziehungsweise was hast du denn heute gelernt, Luise?
Also ich fand es allgemein einfach voll das spannende Paper, auch so rückblickend nochmal zu lesen, wenn man nicht mehr so 100% in der Pandemie steckt. Und ich fand vor allem diesen Part mit der instrumentellen Unterstützung interessant. Ich kann auch voll nachvollziehen, dass man da nochmal nachrechnet, weil es so gar nicht zu dem passt, was man vielleicht ad hoc denkt. Weil ich finde sowas immer mega spannend, weil es so ultra zum, man muss dann plötzlich nochmal sich so ganz doll in die Theorie so reindenken und überlegen, wo man da vielleicht nochmal ansetzen kann. Und das fand ich sehr cool. Es hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wer jetzt auch ein bisschen hyped ist, liest sich das Paper gerne in den Shownotes durch. Und empfiehlt uns an alle, die uns auch mal emotional unterstützen wollen. Kai hat hinzu geschrieben, durchs Zuhören, weil sonst müssen wir leider weinen. Das gebe ich jetzt einfach mal so weiter. Gebt uns doch gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify, dann wissen wir sogar, dass ihr zuhört.
Ja, vielen Dank und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Macht es für das Wohlbefinden von Luise und mir. Wir freuen uns sehr und bis dahin. Passt gut auf euch auf und ciao. Bis demnächst. Ciao, ciao.